Und was ich dabei extrem spannend finde, ist, dass es die Sachargumente dann eben gar nicht mehr unbedingt braucht, sondern dass ich dadurch, dass ich meinem Gegenüber zuhöre, glaubwürdig werde für die andere Person.
Unter freiem Himmel. Das Lagerfeuer für NomadenchristInnen. RevLab.
Hallo und herzlich willkommen zurück am Lagerfeuer. Heute habe ich ein Thema mitgebracht, zu dem ich kürzlich ein Referat gehalten habe und wo ich dachte, ah, das würde jetzt auch in meinen Podcast passen. Und zwar geht es um Online-Diskussionen. Diskussionen vor allem auf Social Media in Kommentarspalten. Wir als RevLab, es gibt uns ja jetzt doch schon 4 Jahre. Wir haben zwar noch nie einen richtigen Shitstorm erlebt, zum Glück, aber doch immer wieder Kritik, die dann auch teilweise ins Konflikthafte geht. Und da habe ich ein bisschen drüber nachgedacht, wie handeln wir das? Wie möchte ich das auch handeln? Und was gibt es da für Strategien? Ich werde dir 2 Strategien erzählen, von denen die eine diejenige ist, die ich für besser halte und die andere diejenige ist, die ich aber intuitiv wählen würde. Also 2 verschiedene Strategien, um online zu diskutieren, wenn man das möchte. Und falls du beruflich oder privat daran interessiert bist, habe ich am Schluss dann auch noch als Bonus 5 Kennzeichen von Konflikten oder Diskussionen im digitalen Raum im Vergleich mit dem analogen Raum. Ja, die Strategie, die ich intuitiv wählen würde, ist das Wer-hat-Recht-Spiel. Das habe ich so gelernt, mitgekriegt, auch in der Schule. Man bringt Argumente, vor allem Gegenargumente in einer Diskussion. Man will schlagfertig sein und schnell und die andere Person mit Fakten überzeugen. So in der Tradition von Streitgesprächen und Debatten in der Wissenschaft, diese jahrhundertealte Tradition. Man glaubt also daran, dass Argumente eine Wirkung haben bei der anderen Person. Und wenn man ein gutes Argument droppen konnte, dann ist das auch ganz schön fürs Ego. Und das Spiel endet so, dass eine Person gewinnt und eine andere verliert. Und nicht falsch verstehen. Ich glaube total daran, dass es in Diskussionen Fakten und Argumente braucht und dass diese eine Wirkung haben können, aber es kommt auf das Setting drauf an, auf den Kontext. Und in Kommentarspalten glaube ich eher weniger, dass das funktioniert. Also ich finde Fakten super in einer Diskussion, die müssen ihren Platz haben, aber in einer Kommentarspalte, die emotional funktioniert, wo die Zeichenzahl begrenzt ist, habe ich jetzt persönlich noch nie erlebt, dass ich jemanden tatsächlich überzeugen konnte mit einem Argument, mit einem Fakt, aber auch umgekehrt nicht, dass mich jemand überzeugen konnte innerhalb dieser Kommentarspaltendiskussion. Das wäre die erste Strategie, das Wer-hat-Recht-Spiel. Die Bezeichnung stammt übrigens aus der gewaltfreien Kommunikation. Die bringe ich ja immer wieder an. Das ist so ein Mindset, mit dem ich auf die Welt, auf mich selbst, auf andere Menschen blicke, das auch meine Theologie prägt und mein Leben im Alltag. Deswegen kommt das bei mir so prominent vor. Und dieses Wer-hat-Recht-Spiel ist so das Standard-Kommunikationswerkzeug, das wir mitkriegen. Die andere Strategie, an die ich eigentlich mehr glaube, die aber schwieriger ist, da geht es um ernsthaftes Interesse an der anderen Person. Und das braucht Zeit, das braucht Geduld und dass man sich selbst einen Moment lang zurücknehmen kann. Das ist nicht immer einfach und wenn eines davon fehlt, die Zeit, die Geduld oder auch die Bescheidenheit oder auch die emotionale Kapazität, mit etwas wirklich gut umgehen zu können, dann ist es vielleicht eher Zeit, dass man sich ausklingt aus der Diskussion, dass man das Smartphone weglegt oder die Tastatur und schaut, dass man seine Reserven wieder auffüllt. Wenn ich mir aber die Zeit nehmen konnte, dann habe ich damit sehr gute Erfahrungen gemacht und zwar nicht, dass jemand verliert und jemand gewinnt, sondern dass man tatsächlich auf Augenhöhe bleibt, dass sich beide Parteien gesehen fühlen, ein Stück weit auch verstanden und dass dann die Chance entsteht, dass man tatsächlich auch über das sprechen kann, worum es wirklich geht, weil das sind ja meistens nicht die vordergründigen Sachargumente, sondern da liegen Gefühle und Bedürfnisse dahinter. Ja, ich erzähle kurz, wie ich so einen Dialog angehen würde. Ein kurzer Werbeblock. Kommst du ans RevLab Festival am 8. und 9. März in Zürich? Schau dir die Infos an auf www.revlab-festival.ch.
Expedition Wirklichkeit. Das Podcast Festival für Sinnfragen. RevLab.
Ich erzähle kurz, wie ich so einen Dialog angehen würde. Ich stelle dann viel eher Fragen, als dass ich Argumente und Gegenargumente bringe. Als Beispiel, jemand hat kürzlich einen Instagram-Post von mir kommentiert und das war sehr verärgert und ich habe dann einfach zurückgefragt, warum ärgert dich mein Post so? Die Person hat dann geantwortet und sich auch entschuldigt für den verärgerten Tonfall im ersten Kommentar und wir sind dann ein bisschen ins Gespräch gekommen. Es hat aber jetzt nicht mich danach völlig in Anspruch genommen, weil ich mir ständig überlegt habe, was könnte ich jetzt dieser Person noch sagen, was wären jetzt die besseren Argumente, sondern ich konnte die andere Person einfach so stehen lassen. Ich hatte auch schon in Direktnachrichten solche Dialoge, wo ich mich wirklich dafür interessiert habe, woher kommt das, was die andere Person mir da schickt. Also zum Beispiel, wenn mir jemand einfach einen Post schickt als Gegenargument zu etwas, was ich in einem Video gesagt habe, dann frage ich zurück, warum hattest du das Bedürfnis, mir das zu schicken? Und das dann entspannt sich ein Gespräch. Und wichtig ist da, dass ich wirklich keine Sachfragen stelle. Also ich frage nicht, aber ist das tatsächlich so, sondern ich frage, was ist bei dir dahinter? Warum ärgert dich das? Was ist in dieser Situation dein Bedürfnis? Und dann stellt sich zum Beispiel heraus, dass jemand Mühe hat mit gesellschaftlichen Veränderungen oder dass jemand einen inneren Konflikt hat zwischen dem, wie er oder sie sich selbst als Christin versteht und den Glauben leben möchte und auch die Theologie vertreten möchte und das, was die Person vielleicht als Mainstream wahrnimmt. Und das ist dann viel eine spannendere Diskussionsgrundlage. Und dann kann ich das Gegenüber auch verstehen und darauf eingehen. Und was ich dabei extrem spannend finde, ist, dass es die Sachargumente dann eben gar nicht mehr unbedingt braucht, sondern dass ich dadurch, dass ich meinem Gegenüber zuhöre, und das ernsthaft tue, empathisch tue, glaubwürdig werde für die andere Person. Und damit wird auch meine Ausgangsposition, die ja irgendwie zur Debatte stand am Anfang des Gesprächs, damit wird auch diese Ausgangsposition für die andere Person glaubwürdiger. Also ich habe zum Beispiel in einem Dialog zum Thema Schwangerschaftsabbruch, was ja unter ChristInnen ein sehr kontroverses Thema ist, gehabt, dass jemand mit mir nach einem längeren so hin und her geschrieben hat, ja, ich verstehe jetzt deine Sichtweise, danke für deine Zeit und ich wünsche dir alles Gute. Und das ist für mich dann sehr, sehr, sehr befriedigend. Auch wenn ich nicht damit rechne, dass die andere Person ihre Meinung geändert hat, aber dass sie Verständnis aufbringt für woher ich komme, wofür ich stehe, da fühle ich mich dann auch gesehen. Ja, ich möchte sagen, dass ich das gar nicht immer mache oder immer schaffe. Es braucht tatsächlich immer die Zeit und die Bescheidenheit dafür. Und es gibt auch so Themen, wo ich mich dann persönlich angegriffen fühle oder das tatsächlich eigentlich auch so ist, wo ich da diese Empathie nicht aufbringe und dann die Diskussion auch abbreche. Ich habe diese Strategie übrigens gelernt im Kurs für gewaltfreie Kommunikation, für Empathie und Konfliktlösung bei der Empathie-Initiative. Ich verlinke dir deren Kurse auch in den Notizen zu dieser Folge. Ich erwähne die immer wieder, weil dieser Kurs tatsächlich für mich so ein Gamechanger war darin, wie ich andere Menschen und mich selber wahrnehme und wie ich kommuniziere und dadurch mehr bei mir selber bin, aber auch mehr beim Gegenüber bin. Wenn dich das interessiert, dann schau sehr gerne rein. Diese Methode der gewaltfreien Kommunikation kommt von Marshall B. Rosenberg. Ich weiß gar nicht, war der Psychologe, war der Lehrer. Und es gibt, wenn du Englisch verstehst, dann gibt es auf Spotify auch einzelne seiner Vorträge zum Nachhören. Die beinhalten eigentlich ganz Ähnliches wie der Kurs selber. Natürlich fehlen dann die eigenen Übungen, aber wenn dich so dieses Mindset mal interessiert, dann hör gerne dort rein. Ich verlinke dir auch das noch in den Notizen. Und ich freue mich sehr, wenn du das ausprobierst, dir diese Offenheit und Zeit mal nimmst im Dialog online. Man darf nicht unterschätzen, dass es eben Zeit braucht und dass die manchmal auch fehlt. Und jetzt noch zum Bonus, diese 5 Eigenheiten von Konflikten im digitalen Raum. Das eine ist mal die Zeit. Ich habe das jetzt eben gerade schon gesagt. Ich glaube, das wird häufig unterschätzt, auch wenn Menschen das zum Beispiel für eine Organisation oder eine Kirche, Social Media machen, dass halt Diskussionen im digitalen Raum nicht weniger Zeit brauchen als im analogen Raum. Es besteht aber manchmal auch die Möglichkeit, vom Digitalen ins Analoge zu wechseln. Das haben wir bei RevLab auch immer mal wieder getan, dass wir mit Menschen, die uns häufiger kritisch begegnet sind, auch mal einen Kaffee trinken waren. Und das, auch wenn wir dann auch nicht theologisch auf dem gleichen Blatt Papier stehen, dass das dann doch zwischenmenschlich was gebracht hat fürs Verständnis und die Sympathie. Die zweite Besonderheit ist die Shitstorm-Gefahr. Und zwar können ja Posts auf Social Media geteilt werden. Das kann man einerseits tun, wenn mir ein Post gefällt und wenn ich den teilen möchte. Aber das kann eben auch gemacht werden, um jemanden zu diskreditieren oder eine Meinung oder einen Post als Negativbeispiel darzustellen. Und das darf man nicht unterschätzen. Also wenn etwas mal im digitalen Raum draußen ist, und ich denke, das ist schon ein Unterschied zum analogen Raum, dann lässt sich das nicht mehr zurücknehmen, auch wenn man den Post löst. Es kann sein, dass jemand einen Screenshot gemacht hat und ja, wenn man da mal drin ist, dann kann es tatsächlich zu einem Shitstorm auswachsen. Das dritte sind die Machtverteilung und die Algorithmen. Die Machtverteilung im digitalen Raum ist anders als im analogen Raum. Also im analogen Raum gibt es Institutionen, die eine gewisse Legitimation haben und Reichweite und die das Sagen haben und wo eine Person auch legitimiert wird durch ihre Rolle bei dieser Institution. Also sei es beim Staat, sei es bei einer Forschungsanstalt zum Beispiel. Und im digitalen Raum funktioniert diese Logik nicht. Da sind die Reichweiten ganz anders verteilt. Dann kann jemand rein mit der Ästhetik des Auftritts zum Beispiel schon sehr viel Reichweite gut machen. Oder mit provozierenden Posts. Dann spielt der Algorithmus rein, wenn man merkt, da gibt's viel Interaktion. Da schauen Menschen ein Video zum Beispiel ganz zum Schluss. Ob sie es nun gut oder schlecht finden, wird da gar nicht ausgewertet, sondern einfach diese Zahlen zählen und dann wird das Video anderen Menschen geteilt. Und das ist auch eine Diskussionslogik, die im analogen Raum nicht spielt. Die vierte Eigenheit ist die Blockfunktion. Die nutzen wir bei RefLab ganz ehrlich auch, aber sehr selten. Und das kommt tatsächlich nur vor, wenn jemand wiederholt durch negative Kommentare auffällt, wo wir auch merken, da ist kein konstruktiver Dialog möglich, sondern diese Person ja hinterlässt einfach ihren Dreck quasi auf unserem Wohnzimmerteppich. Und dann nehmen wir uns auch die Freiheit, diese Person nach draußen zu befördern und die Tür zu schließen. Das kommt aber, wie gesagt, sehr selten vor. Ich weiß gar nicht, ob ich bei mir auf meinem Profil schon Menschen blockiert habe. Was ich öfters mache, ist, dass ich meine Story verberge, wenn ich den Eindruck habe, diese Person hat irgendwie ein ungesundes Interesse an mir oder es wird mir irgendwie unheimlich. Das habe ich schon mal gemacht. Ja, aber so blockieren, das tue ich eigentlich fast nie. Was man machen kann, ist auch Kommentare zu verbergen, wenn man Autor, Autorin eines Posts ist. Das ergibt dann Sinn, wenn zum Beispiel fehlerhafte Infos drin sind und die aber hochgespült werden immer wieder oder wenn diskriminierende Aussagen drinstecken. Ja, in solchen Fällen verbergen wir auch mal Kommentare. Und dann fünftens und letztens Emojis. Emojis, die ersetzen ein Stück weit die nonverbale Kommunikation im digitalen Raum. Also das, was ich habe, wenn ich einen Gegenüber vor mir habe und die Mimik sehe, die Körpersprache, die Stimme, das wird ja im Text nicht wiedergegeben in einem Kommentar und da können Emojis helfen. Aber genauso wie Körpersprache im analogen Raum können die auch falsch gedeutet oder falsch verstanden werden. Das muss man sich auch bewusst sein. So, und jetzt interessiert mich, was hast du für Erfahrungen gemacht? Schreib mir sehr gerne einen Kommentar direkt auf Instagram oder auf contact@reflab oder beim Instagram-Post oder auf reflab.ch. Gibt ganz viele Möglichkeiten. Ich freue mich, von dir zu hören und auch zu hören, ob dir diese beiden Strategien einleuchten. Das Wer hat Recht Spiel und das Interesse am Gegenüber. Welche Strategie du wählst, womit du welche Erfahrungen gemacht hast, das interessiert mich. Und dann mache ich auch sehr gern nochmal Werbung fürs RefLab Festival am 8. und 9. März dieses Jahres. Es gibt noch Tickets. Schau gerne rein auf reflab-festival.ch und schau dir das vielseitige Programm an. Und ich freue mich, wenn du dabei bist und mir dann auch Hallo sagst. Und jetzt verabschiede ich mich. Bis bald. Tschüss.